Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir sind jetzt im 15. Teil, der eigentlich genau genommen der 14,5. ist. Denn wir mussten das letzte Mal unterbrechen der Sendezeit wegen und machen jetzt einfach weiter. Also bei mir ist wieder der Walter Veit und wir wollen uns weiterhin über das Bild des Tieres unterhalten. Walter, vielen Dank, dass wir weitermachen können mit dem Thema, dass du dir noch ein bisschen Zeit nimmst.
Bitte sehr.
Es sind noch so ein paar Sachen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Also einmal über die Adventgemeinde in der letzten Zeit. Und ich möchte auch so ein bisschen, wir hatten das letzte Mal etwas über Verschwörungen gesprochen, da möchte ich noch so ein, zwei Themen mit dir ansprechen, die ich auch gerne selber ein bisschen mehr verstehen möchte, wo wir auch ein paar Leserbriefe bekommen haben. Vielleicht einmal ganz kurz, um zu sagen, was wir das letzte Mal gemacht hatten. Also wenn ihr diese Folge Eisberg voraus 15 seht, guckt euch auf jeden Fall Eisberg voraus 14 an, denn da ist sozusagen der Anfang. Es geht um das Bild des Tieres aus Offenbarung 13, was das ist, wie das aufgebaut wird, was es für uns bedeutet in den letzten Tagen. Darüber hatten wir so ein bisschen gesprochen, wollen jetzt weitermachen und wollen uns mal anschauen, was machen wir als Adventgemeinde. Also wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass in den letzten Tagen, wir haben eine Botschaft zu verkündigen. Es ist an uns, die dreifache Engelsbotschaft in die Welt zu bringen, weil wir Angst haben, dass viele Menschen verführt werden. Also sie werden auf einen falschen Weg gelenkt. Es gibt Verschwörungen in der Welt und es gibt Verheimlichung, Verdunkelung und Menschen gehen verloren. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und wir haben Angst davor, dass viele Menschen in verschiedenen Gemeinden, auch in der Adventgemeinde und in verschiedenen anderen Gemeinden, dass sie den richtigen Weg nicht sehen. Denn der Satan verschleiert alles, er versteckt alles. Und so arbeiten auch Geheimgesellschaften natürlich auf dieser Welt und machen Dinge kaputt. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn wir als Adventgemeinde zusammenstehen und wenn wir die Botschaft in Einheit und Liebe verkünden, die dreifache Engelsbotschaft, da wird der Teufel nicht sehr glücklich darüber sein. Und er wird versuchen, unsere Gemeinde zu schütteln und sie anzugreifen. Nun, du hast das letzte Mal gesagt, wir leben bereits in der Sichtung oder wir sehen das bereits. Die Sichtung muss erst zu Ende sein und dann sozusagen haben wir Einheit in der Gemeinde und der laute Ruf kann rausgehen. Nun, ist es denn so, wenn wir uns diese Sichtung angucken, das sieht schon heftig aus, was da passiert. Laufen wir Gefahr, dass die Adventgemeinde vielleicht fällt, bevor das Ende kommt?
Ich habe vor kurzem eine Sendung gemacht, gerade über dieses Thema in unseren WhatsApp-Prof-Vorträgen. Und es ging da um die Sichtung. Was bringt die Sichtung herbei? Und es ist der treue Zeuge an Laodicea. Und was ist das? Das ist der Geist der Weissagung. Diese Gemeinde hat ein ganz besonderes Geschenk bekommen von Gott. Und das ist biblisch. Denn sie hat den Geist der Weissagung, die letzte Gemeinde. Das heißt, wir haben eine Richtschnur, die andere Gemeinden nicht haben. Wir haben eine Information von, wie der Ablauf sein wird, damit wir nicht in die Irre geführt werden können. Wenn wir den Geist der Weissagung vernachlässigen, dann können wir, genau wie alle anderen, in die Irre geführt werden. Also was bringt die Einheit in dieser Gemeinde und was führt dazu, dass wir eine einheitliche Botschaft haben? Das kann nur im Sinne des Geistes der Weissagung sein. Denn wie viele Kirchengemeinschaften gibt es da draußen? Tausende. Warum? Weil sie nicht eine Richtschnur haben, an die sie sich festhalten kann, die ganz eindeutig und in einfacher Weise das erklärt, was die Bibel fordert. Und darin liegt die Einheit und in nichts anderem in der Adventgemeinde. Wer den Geist der Weissagung ablehnt, wird in die Irre geführt werden. Wer ihn annimmt und wer ihn auslebt, der hat eine Richtschnur, die ihn führen wird durch die Zeit, in der wir leben. Und wir haben eine Botschaft, eine ganz wichtige Botschaft an die Welt. Es ist ein Auftrag Gottes, dass wir diese Botschaft an die Welt bringen müssen. An jedes Volk, jede Nation, jede ethnische Gruppe. Und wir können nicht wie die anderen uns auf diese Seite oder jene Seite stellen. Wir können nicht Bezug nehmen, wenn es kommt zu rassistischen Aussagen, wir sind das Volk Gottes. Jeder, der Gott gehorsam ist, jeder, der Gottes Gebote und Satzungen hält, der ist mein Bruder, der ist oder die ist meine Schwester oder meine Mutter. So hat Jesus es erklärt. Diejenigen, die gehorsam sind Gott gegenüber, das sind unsere Geschwister. Und da verschwinden alle Grenzen, ethnische Grenzen, Nationengrenzen, die verschwinden. Und Gottes Volk sieht ganz anders aus als die Welt. Die sind so verteilt und streiten sich so, dass das Blut in den Straßen fließt. Und hier muss ein Bild dargestellt werden, das ganz anders aussieht und das sich beruht auf das Wort Gottes. Und das ist die Adventgemeinde und das ist ihre Aufgabe.
Ich fand es interessant, du hast ganz am Anfang dieses Zitat erwähnt, das habe ich auch gelesen aus dem Geist der Weissagung, wo es da heißt, dass am Ende sozusagen diejenigen, die den Rat des treuen Zeugen an Laodicea annehmen, die werden sozusagen eine Spaltung bewirken in der Gemeinde.
Richtig.
Also es führt dazu, es trennt sich eine Gruppe, die den Rat an Laodicea, an des treuen Zeugen, also kaufe dir weiße Kleider, benutze Augensalbe und lass dich läutern wie reines Gold, die bewirken eine Spaltung. Das heißt, die müssen in den Augen von anderen Gemeindegliedern aussehen wie Fanatiker, Sektierer, Verschwörungstheoretiker, Fundamentalisten.
Absolut.
Ich weiß nicht, es gibt so viele Worte. Und das scheint zu einer Sichtung zu führen oder zu einer wirklichen Spaltung in der Gemeinde, was ja wirklich traurig ist. Aber glaubst du, es wird so weit kommen, dass die ganze Gemeinde fällt?
Es wird aussehen, als ob sie fällt, aber sie wird nicht. Die Systeme werden vielleicht auseinanderbrechen. Ich gebrauche immer das Bild von der letzten Reise Paulus auf der Insel Malta, wo das Schiff, dieses Evangeliumsschiff, auf dem wir bleiben müssen, bis es prallt, auf Malta, auf die militärische Macht Roms. Dann bricht das Schiff auseinander von hinten. Aber wir klammern uns immer noch an die Bretter. Wir sind immer noch Teil dieses Schiffes. Und dann kommt der Regen und die letzte Botschaft, die die Menschen dazu bringt, das Evangelium anzunehmen. Also das Volk, das bleibt. Aber es wird geschüttelt, es wird gerüttelt. Wir klammern uns an die Bretter. Das Schiff bricht von hinten auseinander. Aber diejenigen, die sich an die Bretter klammern, diejenigen sind es, die den lauten Ruf bringen.
Übrigens, wo du das gerade sagst, ist vielleicht eine kleine Empfehlung hier an die Zuschauer. Das ist eine Predigt von Kreta nach Malta. Hast du mal eine Predigt gehalten? Die habe ich auch gesehen. Die spricht darüber. Super Botschaft gerade für unsere letzten Tage. Und ich glaube, wir können das so ein bisschen wirklich erleben. Also wie unsere Gemeinde jetzt gerade gerüttelt wird.
Absolut.
Traurig zu sehen, wenn es dann einmal zerbricht. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch gelesen, dass Schwester White sagt, am Ende werden es vor allem viele Laien sein, die das Wort dann verkünden werden. Weil die Organisation scheinbar nicht mehr so zusammenhält, weil sie ziemlich zerrüttelt ist.
Ja.
So wird es große Laienbewegungen geben. Und das sehe ich heute schon. Viele Ministries, viele Laienprediger, interessanterweise auch viele Junge mittlerweile, was mich total freut, dass es so
ist. Das freut mich.
Die diese Botschaft bringen.
Absolut, das freut mich auch, dass so viele junge Menschen aufstehen und sagen, das ist die Botschaft.
Jetzt ist es doch so, dass Ellen White, die hatte ja damals Angst um ihr Volk. Sie sagt zu einem Zeitpunkt, ich wäre an dieser Botschaft, sie wäre fast selber gestolpert, sie wäre fast gestorben daran, als sie von der Alpha-Krise spricht, damals zur Zeit von Kellogg. Das war so 1902 bis 1907, diese Alpha-Krise. Und da sagt sie von dieser Botschaft, sie wäre fast selbst gestorben. Also das war eine ganz heimtückische Botschaft, eine Art Pantheismus, gepredigt von einem leitenden Arzt damals in Battle Creek, der John Harvey Kellogg. Und als sie darüber spricht, über diese Krise, dann nennt sie das Alpha und sagt, sie hat Angst um ihr Volk, denn es wird das Omega kommen. Aber ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, könnte es sein, dass die Omega-Krise ganz, ganz ähnlich ist wie diese Alpha-Krise in der Gemeinde, Also dass wieder eine Irrlehre hineinkommt, die die Gemeinde vor allem wie in der Alpha-Krise die Leitung der Gemeinde angreift. Also müssen wir vielleicht heute gezielt für unsere Leitung beten, weil sie sie wird hart konfrontiert durch irgendwas, was dort hineinkommt oder hineinkommen soll oder vielleicht schon hineingekommen ist. Also müssen wir uns da Sorgen machen? Hast du dir schon Gedanken um diese Omega-Krise gemacht? Siehst du sie vielleicht schon?
Die Alpha war ja Pantheismus. Und das heißt, die Omega muss auch Pantheismus sein. Aber vielleicht sogar etwas gesteigert, ein Panentheismus. Und das ist quasi das Gleiche, außer dass man immer noch eine Persönlichkeit oder eine Figur hat, die anbetungswürdig ist. Jetzt, wir haben heute mit der ganzen Umgebungskrise, haben wir das Problem, dass Pantheismus sehr prominent wird in der Welt. Der ganze Brief des Papstes Laudato Si ist pantheistische Sprache. Die Dokumente, die rauskommen von den anderen Kirchengemeinschaften, sind pantheistisch. Die Erde und alles, was da drin ist, ist Teil Gottes und muss verehrt werden. Und in diesem einen Dokument von den Lutheranern war ich schockiert, dass wir reden von Bruder Sonne und Schwester Wasser und was weiß ich alles. Und dass die sind eben jetzt im Mittelpunkt, pantheistisches Denken. Und dann die größte Gefahr für mich ist, wenn Jesus Christus nicht als Vollgott angesehen wird, sondern eher als ein geschaffenes Wesen mit einer verliehenen Gottheit. Nein, wir haben einen persönlichen Gott. Und Jesus Christus war im vollen Sinne Gott und er war im vollen Sinne Mensch. Ich habe einen Bezug zu ihm. Ich kann mit Gott direkt durch Jesus Christus reden. Der war im vollen Sinne Gott. Er war der Schöpfer. Und die Systeme, die heutzutage Jesus Christus versuchen zu reduzieren, auf die Ebene eines normalen Propheten zum Beispiel, oder mit einer höheren Stelle, aber im pantheistischen Sinne, das ist ein Problem. Wenn Jesus Christus irgendwie reduziert wird, dann haben wir eine Gefahr, um in den Pantheismus reinzurutschen.
Das ist auch so ein Thema, wo wir viele Fragen bekommen haben schon. Und ich habe mir auf meiner Agenda geschrieben, irgendwann mal bei Iceberg voraus sprechen wir mal über Trinität. Also die Idee sozusagen Iceberg voraus ist ja wirklich eine Vision von Ellen White, wo sie sieht, wie eine Irrlehre dort steht. Und wie sie sagt, halte darauf zu, wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen, da jetzt also drumherum zu fahren. Fahrt durch und das ganze Schiff wurde geschüttelt. Aber es ist schwer beschädigt worden, aber es ist tatsächlich am Ende angekommen, wo es hin sollte.
Ja.
Und ich glaube, das macht so ein bisschen Mut. Also ich persönlich sehe heute in den Gemeinden verschiedene Dinge, vor denen ich so ein bisschen Angst habe. Bewegungen, die da drin sind. Ich denke, man kann sich über alles unterhalten. Man kann alles untersuchen, prüft alles, das Gute behaltet. Aber es gibt manchmal so Strömungen, von denen ich denke, die sind manchmal so unversöhnlich. Also wir unterhalten uns in den Gemeinden über Jesus Christus, über die Gottheit Jesu. Wir sprechen über den Geist, über die Person des Heiligen Geistes. Wir sprechen über die Stellung des Vaters. Also verschiedene Dinge sozusagen, über die wir lange diskutieren können, die wir nicht unbedingt bis ins Tiefste verstehen. Nur ich habe manchmal Angst, wir reiben uns daran total auf.
Wenn Menschen so einen absolutes Konzept haben von was Wahrheit ist, wenn es kommt zur Gottheit zum Beispiel. Die Gottheit werden wir ewig studieren. Wir werden sie nie im vollen Sinne verstehen können. Aber wenn eine Gruppe glaubt, dass die andere abtrünnig ist, weil sie es nicht genauso sieht wie die andere, dann haben wir sehr viel Möglichkeit auf Konflikt in der Gemeinde. Die Aufgabe dieser Gemeinde ist, um sich zu konzentrieren auf die Drei-Engel-Botschaft. Das ist unser Auftrag. Nicht, dass wir das andere nicht studieren sollten, aber das andere sollte nicht zum Mittelpunkt des Themas gemacht werden. Unsere Aufgabe ist die Drei-Engel-Botschaft und wir sollen, dass nichts im Wege dieser Botschaft steht. Das ist unser Auftrag.
Mhm. Danke, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das gesagt wird. Denn wenn, also der Teufel, der ist sehr schlau. Und wenn er am Ende eine Lehre bringt und wir denken an die Omega-Krise und es ist Pantheismus oder Panentheismus, dann geht es dort ja wirklich auch um die Person Gottes, also wie ist er? Und diese Frage sozusagen in die Gemeinde zu stellen und jetzt für Verwirrung zu sorgen und drumherum entstehen lauter kleine Krisenherde, dass die Menschen sich überlegen, wie ist eigentlich die Person des Geistes zu verstehen, dann gibt es unglaublich viel Störung in der Gemeinde. Und ich glaube auch, dass wir manchmal über diese ganzen Störungen hinweg unsere Botschaft vergessen, die dreifache Engelsbotschaft.
Absolut.
Also,
und wir vergessen auch, wie Jesus mit diesem Problem umging. Die anderen haben ja auch, die Jünger haben ja auch gefragt, zeig uns den Vater. Und die Antwort Jesus war doch so einfach. Habt ihr denn nichts verstanden? Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Also, wenn wir durch Jesus Christus zur Gottheit hingehen, dann haben wir die ganze Gottheit in Jesus Christus gegenwärtig. Er war ja im vollen Sinne Gott. Also wir haben Zugang zur Gottheit durch Jesus Christus. Und wenn wir wissen wollen, wie ist Gott, wie sieht er aus, was ist sein Charakter, brauchen wir ja nur Jesus anschauen. Wir machen es uns so kompliziert. Wir wollen genau die Zusammensetzung verstehen, die für einen menschlichen Verstand überhaupt nicht verständlich ist.
Mhm. Ja, und ich glaube, über diese ganzen Streitereien, da freut sich, glaube ich, der Teufel sehr.
Absolut.
Gerade wenn wir denken, dass parallel jetzt in der Welt, also das Bild des Tieres aufgebaut wird und das relativ schnell. Und wir sehen, dass da was passiert und die Gemeinde, anstatt dass sie die dreifache Engelsbotschaft verkündet, was wir eigentlich sollen, sind wir ganz oft mit inneren Zwistigkeiten und Querelen beschäftigt und einer spricht schlecht über den anderen vielleicht oder es gibt wilde Theorien über nebensächliche Dinge, aber eigentlich haben wir eine ganz besondere Botschaft zu verkünden und ich glaube, wir verlieren manchmal den Fokus. Also Gott hat uns den Auftrag gegeben, in dieser letzten Zeit den Menschen zu sagen, das ewige Evangelium, den Menschen zu zeigen, dass da eine große Verführung ist und auch ein Licht zu sein, ein Vorbild zu sein auf dieser Welt. Also den Menschen auch zu zeigen, dass wir uns untereinander lieben, denn daran werden sie uns erkennen. Und ich habe das Gefühl, dass der Teufel ganz, ganz furchtbar wirkt durch diese neue Idee, diese Omega-Krise. Ich glaube auch nicht, dass es nur ein Problem ist. Ich glaube, es gibt ganz viele kleine Probleme in dieser Omega-Krise.
Absolut. Aber ganz einfach. Unser Auftrag, ist er, um nach innen zu predigen oder um nach außen zu predigen? Mhm. Was ist der Auftrag?
Ganz deutlich nach außen.
Die Dreiengelbotschaft ist ganz deutlich nach außen. Und wenn wir diese anderen Themen betrachten, wo ist das Ziel? Nach draußen oder nach drinnen? Und ja, wenn man sich das mal betrachtet, dann fragt man sich, ist das unser Auftrag? Nein, unser Auftrag ist, um die Drei-Engel-Botschaft nach draußen zu verkündigen. Und Jesus hat die 99 verlassen, um den einen Verlorenen zu suchen. Er hat den Himmel verlassen mit seinen 99 Engeln, damit er den verlorenen Mensch suchen kann. Und diese Gesinnung müssen wir haben. Unsere Gesinnung mit Wissen muss sein, der Herr hat uns gerufen. Wir kennen die Wahrheit und unser Auftrag ist, um den Verlorenen zu suchen. Das ist unser Auftrag.
Mhm. Danke. Das kann ich nur so unterstreichen. Also genau dafür sind wir berufen und das sollen wir auch tun. Jetzt weiß ich, du hast nur noch 10 Minuten Zeit. Ich bin dir ganz dankbar, dass du sozusagen mit uns über dieses Thema sprichst. Aber ich weiß auch, dass du gleich weg musst. Trotzdem erstmal danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du heute hier bei uns bist. Aber ich würde ganz gerne noch eine Frage mit dir oder eine Sache mit dir besprechen, wo ich auch Leserbriefe bekommen habe oder Zuschauernachrichten bekommen habe, die mir ein bisschen schwerfallen, die zu beantworten. Vielleicht kannst du mir helfen, wenn das um, es geht hier, wir hatten das letzte Mal über Verschwörung unterhalten und hier gibt es einen Begriff, der heißt QAnon. Also es scheint irgendwas in der Welt zu geben, irgendeine Art Verschwörung oder auch nicht, ich kann das schwer zuordnen. Vielleicht kannst du mir helfen zu sagen, was das ist, was sich dahinter verbirgt, QAnon.
In der Welt formen sich zwei Gruppen, der Globalismus und der Nationalismus. Und die Vertreter des Globalismus sind die UNO und Papsttum und die Bank, die International Monetary Fund und alle diese gehören zu der Globalismusgruppe. Und dann auf der anderen Seite hat man Nationalismus, wo die leitende Persönlichkeit heute Donald Trump ist. Und diese beiden Systeme stehen offensichtlich im Kampf miteinander. Und die eine Gruppe beschuldigt die andere. Donald Trump sagt, dass Deep State und Sumpf und so weiter muss gereinigt werden und gesäubert werden und so weiter. Und es sieht aus, als ob sie in einem psychologischen Krieg stehen miteinander. Und dann sagt die eine Gruppe, es muss ja ein Erlöser kommen, ein Retter, der das ganze System wieder in Ordnung bringt. Und diese Geheimpersönlichkeit heißt eben QAnon. Anonymous heißt, naja, man weiß nicht, wer er ist. Und es gibt viel Gerede über, wer ist QAnon. Und einige sagen, es ist ein Kennedy, der angeblich gestorben ist, aber nicht gestorben ist. Andere behaupten, nein, Donald Trump ist Q und er wird die Welt reinigen von all diesen unmoralischen Systemen in der Welt und diese Macht, die uns die Freiheit nehmen will und uns in einen Topf schmeißen will und Sozialismus auf uns erzwingen will. Also die Welt wartet jetzt auf diesen Erlöser. Ob dieser Erlöser jetzt eine Tatsache ist oder ob der eine reine Verschwörung ist, darüber diskutiert man jetzt sehr viel. Und die Frage ist für mich, ist das jetzt wichtig, um zu wissen, ob es so einen Erlöser gibt. Es wird nämlich einer erscheinen, der behauptet, er ist der Erlöser. Und das wird Satan selber sein, als Engel des Lichts, der sich vorgibt, als ob er Jesus Christus ist. Und er wird sagen, er wird die Welt reinigen von all diesen Dingen, die ebenso verkehrt sind. Dürfen wir uns da auf eine Seite stellen und sagen, okay, wir stellen uns auf die Seite dieses QAnons, wer es auch immer ist, oder sollen wir eher, wie wir gesagt haben, das ganze Bild betrachten? Dürfen wir uns auf die Seite der Globalisten stellen? Dürfen wir uns auf die Seite der Nationalisten stellen? Und dann warten auf diesen Erlöser, der das Problem lösen wird? Oder sind wir da, um eine Botschaft an die ganze Welt, ob sie Globalisten oder Nationalisten sind, zu bringen? Wir müssen nicht eine bestimmte Gruppe annehmen und sagen, wir stellen uns dazu. Dann verwerfen wir ja die ganze restliche Welt. Wir haben eine Botschaft für die ganze Welt. Also mein Rat wäre, das ist interessant, um zu sehen, was da draußen alles gesagt wird. Und wir wissen, dass da so ein Erlöser kommen wird, endgültig, Satan selber. Ob da jetzt eine andere Persönlichkeit kommt, ein Vorgänger, der sagt, wir müssen die Welt wieder in Ordnung bringen, das ist eine reine Theorie oder eine reine Verschwörung und wir können es ja beobachten, aber wir dürfen uns nicht beteiligen. Und das wäre mein Rat. Wir haben eine Botschaft an die ganze Welt. Wir sind ein abgesondertes Volk. Wir sind ein Volk abgesondert zum Gesetz Gottes und zur Ehre Gottes. Und wir haben eine Zielgruppe und diese Zielgruppe ist die ganze Welt, nicht nur diese Gruppe oder jene Gruppe. Also ich sage, es ist wahr, dass da solche Spekulationen sind, aber wir dürfen uns nicht daran beteiligen. Dürfen es aber beobachten.
Danke. Das ist, glaube ich, ein sehr weiser Rat, den du uns gibst. Also, dass wir die Sachen zwar in der Welt sehen, aber dass wir uns von den Dingen nicht gefangen nehmen lassen.
Genau.
Wir könnten sonst unsere Botschaft verlieren und decken alle Verschwörungen auf, aber verlieren unsere Botschaft.
Und viele in unserer Gemeinde haben ihre Hoffnung auf Kuh. Nein, unsere Hoffnung liegt bei Jesus Christus. Keiner, der in dieser Welt aufstehen wird, wird der Erlöser sein. Nur Jesus Christus ist die Antwort.
Amen. Danke dir, Walter. Ich weiß, du bist auf dem Sprung. Also ich will mich einfach mal bei dir bedanken. Also ich will dich gar nicht länger aufhalten. Ich habe zwar noch 1000 Fragen an dich und ich würde ganz gerne noch ein bisschen mit dir diskutieren. Aber auf der anderen Seite weiß ich, du hast natürlich auch Verpflichtung. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast, auch wenn du so knapp in der Zeit bist, dass wir trotzdem uns heute über diese Dinge unterhalten konnten. Damit verabschiede ich dich einfach schon mal. Herzlichen Dank und hoffentlich schaffen wir es noch irgendwann nochmal, dass wir uns nochmal ein bisschen tiefer über einige Sachen unterhalten können. Wer weiß, du bist ein viel beschäftigter Mann und ich bin dankbar für die Arbeit, die du machst und wünsche dir Gottes Segen dafür.
Danke und Gottes Segen für euch auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss, Walter. Ihr Lieben, der Walter, der ist ein vielbeschäftigter Mann, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich sehr, sehr schätze, was er macht. Und er musste etwas früher weg. Das war sozusagen ja die Fortsetzung von dem letzten Thema, das ich nicht ganz in die 60 Minuten gekriegt habe. Deswegen hatten wir heute so ein bisschen den Rest davon versucht noch zu machen, auch wenn ich immer noch ein paar Fragen habe, die ich ihm gerne gestellt hätte. Weil er sich doch in vielen Bereichen wirklich sehr gut auskennt, bei denen ich nicht so sicher fest bin wie er. Trotzdem wollte ich noch mal ganz kurz das Thema mit euch aufheben. Wir sprechen ja über das Bild des Tieres. Lasst uns einmal in Offenbarung 13 hineinschauen. Offenbarung 13, das ist ja hier unser Thema, über das Walter ja auch gerade mit uns gesprochen hat. Und in Offenbarung 13, da finden wir ja eben das Bild des Tieres. Offenbarung 13, wir gehen mal in die Verse 13 und 14. Hier heißt es, und es tut große Zeichen, das ist dieses Tier aus der Erde, also die USA oder dort der gefallene Protestantismus. Es tut große Zeichen, sodass sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also wir sehen hier, dass versucht wird, also dass in den USA wird eine Bewegung aufkommen, und zwar eine Bewegung, die in der Lage ist, Zeichen und Wunder zu tun. Also hier ist irgendwie eine Vermischung mit Spiritismus. Also wir sehen hier so eine Art, ja, wie sagt man, so eine Art Dreieinigkeit zwischen drei verschiedenen Gruppen. Der Katholizismus, der gefallene Protestantismus und der Spiritismus. Und sie wirken zusammen und das heißt, sie verführen die Welt, damit sie dem ersten Tier, also dem Papsttum, ein System errichten, ein Bild bauen. Also etwas schaffen, was schon einmal da gewesen ist. Eine Art Kirchenstaat. Und das ist die Zeit, in der wir gerade leben. Wir sehen diese Bewegung. Wir nennen sie heute Pfingstbewegung, charismatische Bewegung. Da passieren viele Zeichen und Wunder. Und es werden sogar Menschen gesund gemacht in diesen Bewegungen. Aber es ist eben Spiritismus und es ist sehr, sehr gefährlich. Und es heißt hier, und Vers 15, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das ist genau das, was wir in Daniel 3 auch lesen, bei dem großen Standbild, das da gebaut wurde, in der Ebene Dura. Und alle politischen Führer sollten das anbeten. Und hier in Offenbarung 13 nochmal genau das Gleiche. Wer nicht mitmacht, der soll getötet werden. Ich denke, das trifft im Kleinen zu, auf die individuelle Person, als auch auf ganze Länder. Wer nicht mitmacht, der wird in den Krieg geraten. Also es wird hier etwas durchgesetzt, ein politisches Zwangssystem, das ein politisches und religiöses System ist. Also wirklich Babylon. Und das wird sozusagen die Welt versuchen zu übernehmen, der alte babylonische Gedanke. Das Weltreich endlich aufzubauen. Damals hatte Gott es verhindert, indem er die Sprachen verwirrte. Aber jetzt am Ende der Zeit, dort werden wir sehen, dass es aufgebaut wird. Und wir sehen schon, wie es passiert. Wir sehen, wie alles sozusagen zusammengezogen wird. Ja, wir sehen viele Dinge. Viele Dinge sind sehr offensichtlich. Es gibt aber auch viele Dinge, die im Dunkeln passieren, wo wir nur so Ideen von haben. Das sind halt Verschwörungen. Leute, die unterhalb arbeiten, die in der Finsternis arbeiten und versuchen, durch irgendwelche Machenschaften dieses System hervorzubringen. Das darf uns nicht wundern. Wir wissen durch die Bibel und durch den Geist der Weissagung, dass es kommt. Und ich glaube, was Walter uns gesagt hat und welchen Rat er uns gegeben hat, das ist ganz wichtig. Wir sollen das beobachten, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen. Und wir sollen sehen, wo wir stehen in der Prophetie. Gleichzeitig aber muss unser Fokus darauf liegen, unsere Botschaft zu verkündigen. Nicht etwa darauf, jeder Verschwörung nachzulaufen. Es gibt so viele in der Welt und wir werden sie gar nicht alle aufdecken können. Wir wissen, die sind da und sie sind auch Teil unserer Botschaft, die zweite Engelsbotschaft. Da müssen wir solche Dinge aufzeigen. Aber vor allem doch deswegen, um Menschen zu retten. Kommt heraus aus ihrem Mein Volk, so heißt es in Offenbarung 18, im lauten Ruf. Und dort werden wir den Menschen sagen, Babylon ist gefallen. Gefallen, gefallen ist Babylon. Interessanterweise, dass Walter das interpretiert als gefallen, gefallen Staat und Kirche. Vielleicht ist es das, was wir eines Tages sagen müssen, was wir auch heute schon verkündigen sollen. Gleichzeitig sollen wir darauf achten, dass wir dem Staat auch loyal sind. Also, dass wir nicht sozusagen auf die Barrikaden gehen für Dinge, die unseren Glauben nicht antasten. Der Staat ist eingesetzt von Gott. Gott lässt es zu, dass sich diese Systeme bilden. Und wenn wir das nicht glauben, dann brauchen wir nur ins alte Babylon hineingucken. Und wir sehen, dass derjenige, der Israel in Gefangenschaft geführt hat, Nebukadnezar, doch von Gott eingesetzt wurde. Also hier können wir uns ein Vorbild an Daniel nehmen und seinen Freunden. Sie waren in allem sehr loyal. Man konnte ihnen nichts vorwerfen. Aber wenn Dinge gegen ihren Glauben gingen, dann sind sie doch aufgestanden. Sie haben sich nicht gebeugt vor dem Standbild oder haben sich nicht verbieten lassen, zu beten. Und daran sollten wir uns ein Vorbild nehmen. Nun, wenn wir hier weiterlesen, ist doch dann interessant, dass es hier heißt, es geht hier um ein Bild des Tieres, um ein Mahlzeichen des Tieres, das den Menschen am Ende aufgedrückt wird. Sie werden verführt, also sie wissen nicht genau, was mit ihnen gemacht wird. Das ist ja das Okkulte, das Satanistische daran. So arbeitet ja der Teufel, der große Verführer und der Meister der Lüge. Und wir sollen diesen Menschen helfen, damit sie eben nicht das Mahlzeichen des Tieres bekommen, also damit sie eben nicht diesem System folgen. Und dieses System, wir wissen, was es macht. Das Mahlzeichen des Tieres am Ende, das wird das Heilighalten des ersten Tages sein, des Sonntages. Heute spielt er noch eine untergeordnete Rolle. Er ist noch nicht das Mahlzeichen des Tieres. Das Mahlzeichen des Tieres wird dieser Tag erst, wenn er von einem falschen System eingesetzt wird und die Menschheit gezwungen wird, diesen Tag auch heilig zu halten. Dann wird es das Mahlzeichen des Tieres. Nun, hier wird der Teufel beschrieben mit seinem System und wie er die Menschen verführt und wie er sie sozusagen für sich kennzeichnet. Der gehört zu mir, der gehört zu mir. Durch sein Mahlzeichen. Wenn wir etwas weiterlesen in Offenbarung 14, da beginnt es ja damit, dass Johannes sieht das Lamm auf dem Berg Zion und mit ihm diese 144.000. Und hier wird das Lamm gezeigt und das Lamm hat ein Siegel. Und dieses Siegel bekommen die Leute, die Christus für sich auserwählt. Also auf der einen Seite ein Tier, das ein Mahlzeichen vergibt und sagt, die Menschen gehören zu mir. Und auf der anderen Seite am Ende der Zeit das Lamm Gottes, Christus, der ein Siegel den Menschen gibt. Und diese Menschen, die zu Christus gehören, das sind die, die seine Gebote halten. Und die Menschen, die zum Teufel gehören, das sind die, die seine Gebote halten. Und so trennt sich am Ende die Spreu vom Weizen. Es ist ein trauriges Bild und der Weg, der ins Verderben führt, ist sehr breit. Und deswegen müssen wir heute sehr vorsichtig sein, wie wir diese Botschaft verkündigen. Ja, wir sollen sie laut verkündigen, aber eben auch in Liebe. Und um ganz offen zu sein, wo ich ein bisschen Angst vor habe bei dem, was ich heute sehe, ist die Tatsache, dass wir manchmal in innere Konflikte geraten und darüber hinaus vergessen, die Menschen außen zu warnen. Davon hatte Walter auch gerade gesprochen. Wenn er also sagt, dass wir auf der Mauer stehen sollen, nach außen gucken sollen, um die Zeichen der Zeit deuten zu können, um die Menschen warnen zu können, dann ist es natürlich so, dass der Teufel versuchen wird, uns umzudrehen, damit wir nach innen gucken und uns mit inneren Problemen beschäftigen. Das führt aber dazu, dass wir selbst schwach werden. Unser Glaube geht dann kaputt. Wenn wir Missionsarbeit betreiben und die Menschen zu Christus rufen, dann werden wir gestärkt dadurch. wenn wir nach innen gucken, unsere Geschwister verklagen, dann geht unser Glaube auch dadurch kaputt. Ja, wir müssen Sünde in der Gemeinde aufdecken. Ist ja kein Geheimnis, das müssen wir tun. Aber manchmal passieren heute Dinge, die ich nicht schön finde in unserer Gemeinde. Man soll uns daran erkennen, dass wir Liebe zueinander haben. Und manchmal werden Menschen gegeneinander ausgespielt. Ich denke da an 1. Korinther 1 und wir können das mal gemeinsam aufschlagen. Ich will euch zeigen, was ich meine. 1. Korinther 1. Bevor wir das aufschlagen, vielleicht ganz kurz. Heute ist es doch so bei uns in der Gemeinde, dass auf der einen Seite gibt es Menschen, die wollen Christus nicht folgen. Sie sind trotzdem in der Gemeinde. Das gibt es in jeder Gemeinde. Das gibt es in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, bei den Baptisten, Methodisten, bei Zeugen Jehovas, bei allen möglichen Gruppierungen gibt es Menschen, die meinen es nicht ernst mit Christus. Und es gibt Menschen, die wollen Christus wirklich folgen von Herzen. Nun, diese sind sein Volk. Jetzt, wenn wir in der Gemeinde zwei solche Gruppen haben, die einen, die gehören zu Christus und die anderen, die gehören nicht zu Christus, und das in jeder Gemeinde, dann welche Gruppe wird der Teufel wohl angreifen? Er wird versuchen, die anzugreifen, die zu Christus gehören. Nun, die Welt wird sie erkennen, wenn sie Liebe untereinander haben. Womit wird Satan die Gemeinde Christi wohl angreifen? Indem sie diese Liebe untereinander nicht mehr haben. Er wird versuchen, ihr Zeugnis zu zerstören. Nun, geht mal mit mir in 1. Korinther 1 und ich will euch zeigen, was ich meine, warum ich das jetzt anspreche. Werde ich euch gleich sagen. 1. Korinther 1. Korinther waren ja so ein bisschen die Problemgemeinde von Paulus. Und wir lesen hier ab Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Nun, Paulus spricht hier zu den Korinthern. Und natürlich greift der Teufel diese junge Gemeinde an. Aber er sagt, wisst ihr, unter euch sind Spaltungen. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich gehöre zu Kephas. Der andere sagt, ich gehöre zu Christus und ich gehöre zu Apollos. Nun, was ist hier passiert? Christus, Paulus, Kephas, Apollos, das waren ja alles Prediger der Wahrheit. Christus war Gottes Sohn. Und die anderen drei, die zeugen auch von ihm, die haben die gleiche Botschaft. Aber was die Menschen daraus machen, sie versuchen, die hier irgendwie gegeneinander auszuspielen. Petrus hat aber das gesagt, Paulus aber das. Ich mag Petrus nicht hören, ich folge Apollos. Ja, Christus hat gut gesprochen, aber ich will lieber Petrus hören. Was wird da gemacht? Da wird die Gemeinde von innen zerstört durch Spaltungen, die gar nicht da sein müssten. Denn sie alle waren ja Prediger der Wahrheit. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das heute bei uns in der Gemeinde auch passiert. Ich will ganz kurz daran erinnern, eben gerade war Veit hier. Veit ist ein Prediger der Wahrheit. Er ist ein Jünger Jesu. Das Gleiche mit Olaf Schröer. Olaf Schröer ist ein guter Prediger, verkündigt die Botschaft. Ich kenne ihn persönlich, genau wie ich auch Walter kenne und viele andere. Sie haben ein echtes, tiefes Gebetsleben. Sie versuchen wirklich, die Menschen zu Christus zu führen. Das Gleiche Christopher Kramp. Ich denke auch an ins Weltfeld. Denkt an Mark Finley oder an Bruder Ted Wilson. Für mich treue Männer. David Gates oder Reinhard Gelbrich, Martin Pröbstle, René Gehring, Michael Dörnbrack. Das sind alles unsere Brüder und das sind alles gute und liebe Menschen, die wirklich versuchen, das Evangelium in die Welt zu bringen. Und trotzdem werden sie manchmal gegeneinander ausgespielt. Der eine sagt, ich gehöre zu Christopher Kramp, ich aber gehöre zu Mark Finley, ich aber gehöre zu Walter Veit. Und ich möchte einfach aufrufen und bitten, dass wir sowas nicht machen. Jeder von denen hat auch schon mal einen Fehler gemacht in dem, was er gesagt hat. Das ist nichts Unnormales. Aber wenn es dem Teufel gelingt, uns dahin zu zerspalten, dass ich sage, ich folge Christopher und ein anderer sagt, ich folge Walter und der dritte sagt, ich folge aber Mark Finley, dann gelingt es dem Teufel, eine Spaltung unter uns zu machen und wir verlieren den Fokus. Dann geht es plötzlich um Nebensächlichkeiten. Und wir haben einen Kriegsschauplatz zwischen uns, der da gar nicht hingehört. Wir haben doch ein Werk zu tun. Wir müssen doch eine Botschaft den Menschen weitergeben. Da sind so viele Menschen, die verloren gehen, wenn sie die gute Botschaft nicht hören. Und wir streiten manchmal untereinander. Und ich möchte einfach mal eine Lanze für diese Prediger brechen, die ich auch gerade benannt habe. Wenn ich zum Beispiel an Christopher Kramp denke. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab so ein Gespräch über diese 6000 Jahre, die kosmische Woche. Da war zum Beispiel Walter Veit anderer Meinung als zum Beispiel Christopher Kramp. Und doch wisst ihr, was ich sehr schätze? Der Christopher, der hat dem Walter vorher eine Mail geschrieben und hat gesagt, bitte sei mir nicht böse, ich möchte etwas anderes erklären als du. Ich sehe die Sache etwas anders. Und ich denke, wie lieb. Die beiden sind einander nicht böse. Die verkündigen die gleiche Botschaft, aber da waren sie zum Beispiel unterschiedlicher Meinung. Deswegen hassen die sich ja nicht. Er schreibt ihm vorher eine Mail, entschuldigt sich bei ihm und sagt, schau mal, sei mir nicht böse, ich möchte das anders sagen. Und dafür ist dieses Format Eisberg voraus auch da. Das wollen wir auch machen. Ich war so dankbar, als der René Gehring uns eine Mail geschrieben hat, indem er einfach sagt, dass er Walter Veit schätzt und dass er nicht böse auf ihn ist. Und ich denke, wie lieb, unsere Brüder in Bogenhofen, was kämpfen die für die Wahrheit? Und wie liebevoll, dass sie uns so eine Mail schicken. Und ich bin so dankbar dafür, dass das so ist. Und ich bin dankbar für Bogenhofen. Ich bin dankbar dafür, dass wir diese Universität haben. Dort werden gute, treue Prediger ausgebildet. Und lasst uns nicht anfangen, den einen gegen den anderen auszuspielen. Lasst uns nicht anfangen, den Reinhard Gelbrich gegen den Martin Pröbsler auszuspielen. Wo kommen wir da hin? Dann machen wir nur das, was der Teufel eigentlich möchte. Dass wir untereinander kleine Streitigkeiten haben. Und diese Streitigkeiten werden plötzlich zu großen Problemen, zu unüberwindbaren Hürden und unsere Botschaft bleibt auf der Strecke. Dann kann parallel zu dem, kann in der Welt das Bild des Tieres geformt werden. Und wir sehen es nicht, weil wir nach innen gucken. Weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die eigentlich unwichtig sind, die nebensächlich sind. Viele Dinge werden wir erst in der Ewigkeit erfahren. Wie oft gucken wir heute auf so kleine Lehren in der Gemeinde, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, sich damit auseinanderzusetzen. Anstatt die Menschen zu warnen vor dem, was da draußen gerade passiert. Dass da draußen gerade ein System gebaut wird, das die ganze Welt knechten soll. Wenn wir an Babylon denken, in der Bibel, wie wird Babylon beschrieben? Was hatte Nimrod damals vor, als es gegründet hatte? Wie grausam dieses System ist, können wir in der Geschichte uns anschauen. Und jetzt wird es wieder gebaut. Und viele Menschen wissen das nicht. Ich denke an unsere Brüder zum Beispiel in der evangelischen Kirche, aus der ich komme. Wie wenige Menschen haben diese Botschaft überhaupt erst gehört? Und wie viel sitzen wir zu Hause und machen uns Gedanken über Nebensächlichkeiten? Und ich möchte euch bitten und ich möchte dazu aufrufen, dass wir damit aufhören. Dass wir auch nicht unter unsere Videos kommentieren, dass ich den Prediger nicht mag und den anderen doch schätze. Es ist okay, dass jeder von uns einen Prediger hat, den er gerne hört. Der eine hört den Mark Findlay gerne und der andere, der hört den Ted Wilson lieber oder den Reinhard Gelbrich. Das ist kein Problem. Das ist völlig okay. Deswegen hat Gott ja verschiedene Lehrer, verschiedene Prediger ins Feld gerufen. Dass wir alle jemanden haben, der uns hilft. Wir sind ja nicht alle gleich. Aber lasst uns aufhören, den anderen zu verurteilen. Ich habe kein Recht, über Reinhard Gelbrich schlecht zu sprechen. Ich habe kein Recht, Ted Wilson anzugreifen. Und ich habe kein Recht, Walter Veit anzugreifen. Ich kann mit der Lehre einverstanden sein oder auch nicht. Der Heilige Geist ist unser aller Lehrer und er führt uns in die Wahrheit, wenn wir sie von Herzen suchen. Aber vor allem sollen wir doch unsere Brüder lieben. Und ich sehe momentan die Gefahr, dass bei uns etwas passiert in der Gemeinde, was da überhaupt nicht hingehört. Und dass wir plötzlich in so eine Omega-Krise hineinrutschen. Dass durch diese vielen Zwistigkeiten untereinander plötzlich Lehren aufgebaut werden, die gar nicht unsere Lehre sind. Und wenn wir uns darauf nur fokussieren, dann gehen wir damit dem Teufel auf den Leim. Und plötzlich müssen wir eine Lehre verteidigen, an die wir irgendwann selber gar nicht mehr glauben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich möchte euch einfach bitten und aufrufen, dass wir ja friedlich und freundlich miteinander umgehen. So wie ich denke da an die Worte von Olaf Schröer, die er mir gesagt hat, bevor wir mit Walter Veit es aufgenommen haben. Er hat mir erzählt, wie sehr er die Arbeit von Walter Veit schätzt und wie dankbar er dafür ist, dass er das macht. Irgendwann später höre ich von jemandem, ja, Walter und Olaf, die sind überhaupt nicht einer Meinung und die mögen sich gar nicht. Das ist nicht wahr. Die beiden schätzen sich wirklich sehr und sie sind dankbar für die Arbeit, die sie tun. Und ich bitte euch, hackt nicht darauf rum. Also versucht nicht, den einen gegen den anderen auszuspielen. Das kann ich jetzt sagen, wo ich ein paar Minuten habe, weil ich jetzt allein im Studio bin. will ich dieses Thema einfach mal sagen. Ich bin ganz dankbar für einen jeden von euch. Ich bin dankbar dafür, dass ihr diese Videos guckt und dass ihr sie auch kommentiert und dass ihr auch eure Beweggründe, auch vor allem eure Meinung da hineinschreibt und sagt, guck mal, ich glaube das nicht, ich habe Schwierigkeiten damit oder damit. Das ist alles okay. Wir sollen ja sein wie die Christen von Berea. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Aber lasst uns nicht zum Verkläger unserer Brüder werden. Das macht der Teufel und dafür braucht er uns nicht mehr. In der Zeit, in der wir leben, haben wir gar nicht die Zeit, nach innen zu gucken. Wir müssen wirklich nach außen gucken, auf der Mauer stehen und schauen, was passiert da draußen in der Welt. Und das, was da passiert, das müssen wir der Welt auch verkündigen. Wir müssen ihnen sagen, bitte, bitte, komm raus aus diesem kaputten System. Und dafür brauchen wir alle unsere Prediger. Dazu brauchen wir einen Walter Veit. Dazu brauchen wir einen Christopher Kramp, einen Eugene Prewitt, einen Mark Finley, einen Martin Pröbsle, einen René Gehring und wie sie alle heißen, ihr kennt die Prediger. Wir brauchen die, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammenstehen. Und lasst uns vielmehr dankbar sein für die Arbeit, die wir machen und nicht auf jeden einzelnen Fehler gucken, den einer macht und dann noch nachzubohren und versuchen, den Ruf von jemand anders zu zerstören. Denn Christus hat das auch nicht gemacht. Und Christus hat all diese Menschen in seinen Weinberg gestellt und er hat sie für sich arbeiten lassen. Ja, jeder von uns hat so einen Lieblingsprediger vielleicht, den einen oder anderen. Und dem anderen mag er vielleicht nicht so zuhören. Aber beurteilt die Menschen an ihren Früchten und seht, ob sie wirklich im Weinberg Gottes arbeiten. Und ich bin mir sicher, mit dieser Einstellung, wenn wir eine ganz andere Motivation haben, auch eine ganz andere Lebensfreude, diese Menschen zu sehen. Irrlehre muss benannt werden, aber macht es bitte in Liebe. Und ich wünsche mir diesen Geist bei uns. Und deswegen erstmal vielen Dank, dass ich das kurz loswerden konnte. Es gibt noch vieles dazu zu sagen, aber es soll hier reichen. Also vielen Dank, dass wir gemeinsam das Thema jetzt studieren konnten, das Bild des Tieres, auch die Wichtigkeit, die wir haben, um das den Menschen jetzt zu sagen. Walter hat uns ja extra nochmal aufgerufen, das wirklich nachdrücklich auch zu predigen. Und ich glaube, das ist genau die Botschaft, die wir jetzt haben. Und ich möchte dich bitten, dass du mit uns und mit all den anderen zusammenarbeitest, dass wir als eine Gemeinde, als eine Einheit dastehen und gemeinsam Mission machen, gemeinsam im Missionsfeld arbeiten, um andere zu retten und selbst dadurch gestärkt zu werden. Und dazu wünsche ich euch von ganzem Herzen Gottes Segen und eine herzliche Einladung schon zu unserer nächsten Sendung, Eisberg voraus, dann die Live-Sendung am nächsten Donnerstag. Gottes Segen und bis bald.